Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Henning Hubert herzlich willkommen. Es hat diese Woche viel Wirbel um eine neue Rechtsverordnung aus dem Bundesarbeitsministerium gegeben zum Arbeitsschutz. Hauptsache daheim, darum geht's hier und heute, wie das Homeoffice-Angebot unser Arbeitsleben verändert. Hauptsache daheim, wie das Homeoffice-Angebot unser Arbeitsleben verändert. Das interessiert uns in dieser Campus-Sendung im Deutschlandfunk. Nach dem jüngsten Lockdown-Beschluss ist klar, die Rechtsverordnung von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil für möglichst viel Homeoffice, sie kommt. Gelten soll sie ab Mittwoch und zunächst bis Mitte März. Weiterarbeiten lassen im Büro, im Betrieb, in der Verwaltung, dafür braucht es in Zukunft vom Arbeitgeber einen triftigen Grund. Eine gigantische Solidaritätsaktion ist das auch mit denjenigen, die in Berufen arbeiten, in denen Homeoffice weiterhin undenkbar ist. Ein erklärtes Ziel ist nämlich als Nebeneffekt im Berufsverkehr, in Bussen, in Bahnen soll es noch leerer werden. An irgendeinen Corona-Inzidenzwert wird aber nichts gekoppelt. Hubertus Heil, der Bundesarbeitsminister von der SPD, an diesem Mittwoch zur Begründung der Homeoffice-Offensive.
Leben und Gesundheit haben immer Priorität. Deswegen gilt, wenn keine zwingenden betrieblichen Gründe dagegen sprechen, müssen Arbeitgeber ihren Beschäftigten Homeoffice anbieten.
Sofern die Tätigkeiten das zulassen, sagte zusätzlich die Bundeskanzlerin noch. Gedacht ist dabei, das merkt man, an die klassischen Bürojobs. Doch wie sieht es mit der Verhältnismäßigkeit bei der Einrichtung des Heimarbeitsplatzes aus? Welche Gründe gibt es dafür, dass Arbeitnehmer aber gar nicht auf ihren Arbeitsplatz im Büro verzichten wollen oder können? Und wie gelingt in umgekehrter Richtung der Wiedereinstieg in den normalen Büroalltag, wenn die Infektionszahlen deutlich besser sind? Über den Sinn des Homeoffice geht es bei uns und darüber, was macht es mit uns? Denn Stress ist programmiert, wenn viel gezoomt wird, bei wenig Bewegung, wenig Pausen, wenig Plaudereien. Das erleben auch die Schüler im Homeschooling derzeit so. Aber es gibt Tipps und Lösungen. Pandemiebekämpfung am Arbeitsplatz, Homeoffice. Bitte schalten Sie sich ein, rufen Sie die 00800-4464-4464 an oder schreiben Sie uns eine Mail mit Ihren Fragen und Erfahrungen an campus@deutschlandfunk.de. Gerne mit Ihrer Rückrufnummer. Diese Gäste machen mit Dr. Eva Kettner, Fachanwältin für Arbeitsrecht in der Kanzlei Heuking. Hallo nach Hamburg.
Hallo.
Frau Kettner, die Arbeitgeber müssen anbieten, die Beschäftigten müssen aber nicht annehmen. Was ist das denn jetzt nun? Ein Anspruch, ein Recht, Pflicht zu Homeoffice? Wie definieren Sie es als Juristin?
Es ist eine Verpflichtung der Arbeitgeber innerhalb des Arbeitsschutzes. Es ist ja auch die Corona-Arbeitsschutzverordnung, in der es geregelt wurde. Wie Sie schon sagten, die Arbeitgeber sind nun verpflichtet, ihren Beschäftigten eine Tätigkeit von zu Hause aus ihrer Wohnung heraus anzubieten, soweit keine zwingenden betrieblichen Gründe entgegenstehen. Und insbesondere, Sie sagten das auch schon, Herr Hubert, es ist gedacht an Büro oder vergleichbare Tätigkeiten. Das steht sogar ausdrücklich so drin. Es ist also auf diese Tätigkeiten begrenzt. Und wenn ich sage, es ist eine Verpflichtung der Arbeitgeber, es anzubieten, dann bedeutet das zum einen, die Arbeitnehmer müssen nicht annehmen. Und zum anderen bedeutet es aber auch, die Arbeitnehmer haben keinen einklagbaren Anspruch auf ein solches Angebot. Das klingt erst einmal paradox. Das liegt aber daran, dass wir uns im Arbeitsschutz befinden. Das ist eine Verpflichtung des Arbeitgebers gegenüber dem Staat, für die Gesundheit der Arbeitnehmer zu sorgen. Sollte jetzt ein Arbeitgeber trotz dieser Regelung ohne Grund verweigern das Angebot, dann wäre der richtige Weg nicht zum Gericht zu gehen und dort ein solches Angebot einzuklagen gegen seinen Arbeitgeber, sondern zunächst zum Arbeitgeber zu gehen, vielleicht zum örtlichen Betriebsrat. Oder wenn das alles gar nichts hilft, dann muss man sich an die Arbeitsschutzbehörden des Landes wenden, die für die Durchsetzung der Verordnung zuständig sind. In Hamburg wäre das das Amt für Arbeitsschutz.
Das ist interessant. Vielen Dank zur Einführung, Eva Kettner, Fachanwältin für Arbeitsrecht. in Hamburg. Weiter mit in der Runde aus Ludwigshafen telefonisch dabei ist Professor Dr. Jutta Rump, Professorin für allgemeine Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt internationales Personalmanagement und Organisationsentwicklung an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft. Hallo Frau Rump.
Hallo Herr Hubert.
Sie sind auch Direktorin des Instituts für Beschäftigung und Employability in Ludwigshafen, IBE, und haben eine Studie fortgeführt rund ums Thema Zoom-Müdigkeit, Zoom-Fatigue im Homeoffice und was man dagegen machen kann, gegen zu viel Stress in den ganzen Videokonferenzen, die sich jetzt so auftürmen, Woche für Woche, Tag für Tag. Ich nehme an, Frau Rump, im Hochschulbereich, da klappt es ganz gut. Sie werden das ja auch da ganz gut managen, moderieren, nehme ich an. In der Arbeitswelt generell, wo hakt es denn da gerade? Unter welchen Umständen ist die Zoom-Müdigkeit denn nun am größten?
Also die Zoom-Müdigkeit, also man muss in der Tat einmal vorweg sagen, Zoom ist ein Synonym für alle virtuellen Plattformen. Also ob das jetzt, ich will sie jetzt nicht alle nennen als solches, also Sie müssen sich das so vorstellen, so wie wir für das Tempo, für das Papiertaschentuch Tempo sagen, so sagen wir in der Tat mittlerweile auch Zoom-Müdigkeit oder verwenden den Begriff Zoom. Also diese Online-Müdigkeit oder teilweise schon Erschöpfung zeigt sich eigentlich dann, wenn Sie sehr, sehr viel auf diesen virtuellen Plattformen sich bewegen. Also sozusagen von einem Meeting ins nächste, von einer Abteilungssitzung in die nächste und in der Tat dann irgendwie so 5, 6 am Tag machen und die quasi das eine nach der anderen quasi hintereinander. Und dann stellt sich tatsächlich bei sehr, sehr vielen Menschen, wenn sie das nicht nur einen Tag machen oder eine Woche machen, sondern über Wochen und Monate hinweg, stellt sich tatsächlich eine gewisse Erschöpfung ein. Und die kann man beobachten, beispielsweise wenn die Konzentration im Laufe des Tages nachlässt, man zunehmend ungeduldiger wird, man so ab Nachmittag merkt, dass man einen so richtig genervt ist und wenn der Tag dann geschafft ist, dann kommt irgendwie in der Familie ein kleines Problem und man geht direkt in die Luft hinein, in die Luft, man hat Magenschmerzen oder Kopfschmerzen, also das kann sich unterschiedlich sichtbar machen und es liegt häufig daran, dass wir eigentlich keine Pausen mehr haben. Also wir hüpfen von einem, wir nennen das von einem Call in den nächsten und haben noch nicht mal mehr Pause, um uns irgendwie was zu trinken zu holen, sind gehetzt, können auch keine biologische Pause teilweise gar nicht mehr richtig einmachen. Und das sind einfach sehr, sehr stark belastende Faktoren. Und in unserer Untersuchung, wir haben die zweimal gemacht, einmal im September diesen Jahres und einmal im Dezember. Und wir haben festgestellt, dass tatsächlich so mehr oder weniger 60% derjenigen, die wir befragt haben, wirklich ganz deutlich gesagt haben, wir leiden unter diesem Phänomen. 40% sagen, naja, also es ist schon ein bisschen da. Und es gibt eigentlich eher eine kleinere Gruppe, die sagt, das betrifft mich überhaupt nicht. Also die Mehrheit sagt wirklich, dass es sie belastet. Und wir können auch feststellen, dass es ein klein wenig steigt, ansteigend ist zwischen September und Dezember dieses letzten Jahres.
Man nimmt sich immer so viel vor für unsere Sendung bis 15 Uhr. Vielleicht können wir ein paar Tipps reinstreuen durch Sie, Frau Rump, damit das gelingt, ein kreativer Austausch zum Beispiel gelingt. Fangen Sie mal an mit einem Tipp, den Sie haben für alle, die jetzt vielleicht innerlich genickt haben beim Zuhören.
Erstens, die Sitzungen müssen zeitlich begrenzt sein. Damit geht es schon los. Also wir sagen 60 Minuten und dann muss eigentlich eine Pause stattfinden. Und wenn das eine Sitzung ist, die 90 Minuten ist, dann muss man vielleicht sogar nach 45 Minuten einfach mal 5 Minuten. Also man braucht Pausen. Faustregel ist nach 60 Minuten 10 Minuten Pause und wenn man eine längere hat, dann 15 Minuten Pause. Das ist das Erste. Zweitens, zwischen den Sitzungen Pausen haben, damit man tatsächlich sich einen Kaffee holen kann, eine biologische Pause machen kann oder schlichtweg einfach mal irgendwie mit jemandem quatscht, der irgendwie vielleicht in der Familie gerade da ist. Also das ist wichtig. Nächster Punkt ist, die Moderation einer solchen Sitzung muss auch nicht so effizient sein. Also da muss auch eine gewisse Leichtigkeit rein, da muss auch ein gewisser Humor rein, das muss lockerer werden, das ist eben auch ein wichtiges Thema. Dann ganz wichtig, die Technik muss irgendwie stimmen. Viele sind auch nur genervt, schon alleine deshalb, weil permanent irgendwas zusammengebricht. Also auch Technik sollte da sein. Also, und dann muss man immer vor Augen führen, was ist auch ein sehr starkes Belastungsmoment. Es ist nicht nur die Organisation des Meetings und dass die Technik funktioniert oder nicht funktioniert, sondern es ist auch, dass sehr viele Menschen tatsächlich diese Interaktion vermissen. Also ich kann mich jetzt nicht mehr rüberbeugen zum Nachbarn oder zur Nachbarin und quatsch mal einfach ein bisschen leise oder flüstere mal, sondern ich sehe sie eigentlich nur am Bildschirmrand wie eine Büstensammlung, so eine römische Büstensammlung, Kopf und vielleicht die Hälfte des Oberkörpers und dann ist es das, sondern dass ich genau das im Blick auch habe, dass das Menschen vermissen, dieses Netzwerken, das sich gegenseitig austauschen, in der Pause zusammenzustehen und einen Kaffee zu trinken. Das kann ich natürlich nicht unbedingt jetzt in den virtuellen Raum holen. Und vielleicht kann ich es doch reinholen. Ich glaube, ich nehme den Satz mal zurück. Also was für einfach kreative Ideen haben wir eigentlich, um auch sowas irgendwie in den Raum zu holen? Und ich glaube, dass das auch geht. Das geht auch mittlerweile technisch. So, und das ist nur so ein kleines Potpourri von Möglichkeiten. Also ich bin dieser Situation, das ist eigentlich so meine Grundbotschaft, nicht unbedingt wirklich ausgeliefert, sondern ich kann auch etwas dagegen tun.
11 Minuten lang zugehört, hat auch schon unser dritter Gast gegen Ende ein bisschen reingeräuspert. Ich begrüße Martin Kunzmann, gelernter Mechaniker. Sie kommen aus dem Maschinenbau und sind heute Landesvorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes Baden-Württemberg. Hallo, Herr Kunzmann nach Stuttgart.
Hallo.
Herr Kunzmann, fühlten Sie sich jetzt eben dabei? Aber in der Pause waren Sie wahrscheinlich auch nicht, obwohl Sie nichts gesagt haben, oder?
Nee, ich habe sehr angespannt zugehört und ich kann vieles teilen, was die Frau Professor Rump hier gesagt hat. Auch das sind unsere Erfahrungen, wobei ich vorweg schicken möchte, wir stehen zu dieser Arbeitsschutzverordnung, die jetzt verabschiedet worden ist. Denn die hohe Infektionszahl, die hohe Todeszahl und die Mutationen, die stattfinden, sagen wir, müssen wir die Kontakte so weit wie möglich schon auch im Betrieb ausschließe. Die Uni Mannheim hat ja jetzt eine Studie veröffentlicht, dass 1 Prozentpunkt Beschäftigung im Homeoffice bis zu 8% Infektionsrate verringert könne. Das ist mal ein Wert, den die Uni Mannheim jetzt veröffentlicht hat. Und deshalb unterstützen wir das Thema Homeoffice. Aber natürlich auch die Bedenken, die gerade geäußert worden sind. Ich habe diese Woche mit einem Beschäftigten geredet, der ist schon seit März im Homeoffice. Der nimmt es noch gut, aber Kolleginnen und Kollegen von ihm haben genau die Probleme, die Frau Rump hier auch ausskizziert hat. Und ich denke, wir müssen aufpassen, dass es nicht ausschließlich zulasten von Frauen geht. In der Frage Kindererziehung, die Kitas sind geschlossen, die Schulen sind geschlossen und die Belastung am Homeoffice oder beim Homeoffice ist natürlich sehr extrem.
Da steckt wahnsinnig viel drin. Herr Kurzmann, ich gebe noch mal unsere Telefonnummer durch, damit sich auch Hörer und Hörerinnen einschalten können. 00800 4464 4464. 00800 4464 4464 oder eine Mail an campus@deutschlandfunk.de. Und ich liefere mal einen Namen nach zu der Mannheimer Corona-Studie, die Sie genannt haben. Da kommt man dann schnell ans Ziel. Professor Harald Fadinger steht damit dafür. Herr Kunzmann, Sie hatten vorgestern jetzt noch eine Videokonferenz mit Baden-Württembergs Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut von der CDU rund um die Verlagerung von möglichst viel Arbeit nach Hause. Sie haben es schon angedeutet, viele stecken da seit März schon drin, für die ist das ein alter Hut. Wo sollen denn jetzt die Neuen herkommen, die jetzt da noch rüberschwappen? Bald soll es ja die Mehrheit sein. IFO-Institut prognostiziert da 56% Homeoffice-Möglichkeit für uns. Wer will denn mehr Homeoffice?
Ja, im Wesentlichen bezieht sich natürlich auf den Entwicklungsbereich, Vertriebsbereich, im Angestelltenbereich, bei Versicherungen, ja, in öffentliche Verwaltungen kann man das ein oder das andere schon auch in Homeoffice verlagern, wobei man auch immer das Thema Datenschutz mit berücksichtigen muss. Ein wichtiger Punkt für uns als Gewerkschaft ist natürlich auch der Gesundheitsschutz, also einmal eher weniger Kontakte, aber auch, wie wird zu Hause gearbeitet, am Esstisch, eine Ecke im Schlafzimmer, was man alles so hört von Kolleginnen und Kollegen. Das sind natürlich Arbeitsbedingungen, wenn die lang anhalten, geht es natürlich zulasten des Gesundheitsschutzes. Und ich auch eine Kritik an die Landesregierung, schon seit langem vom Deutschen Gewerkschaftsbund. Die Arbeits- und Umweltschutzbehörde, die Betriebe berät und auch Arbeitnehmer, die wurde in den letzten Jahren in Baden-Württemberg ausgedüngt, sodass circa alle 25 Jahre zum Beispiel nur ein Betrieb betreut wird. Und das sind eigentlich negative Zahlen, wenn man jetzt gerade in solche belastende Arbeitsformen mit einsteigt.
Es ist belastend. Ich frage mal nach Hamburg, Frau Kettner. Nehmen wir mal den Justizbereich und mehr Homeoffice. Da ist gestern die Meldung gegangen durch die Ticker, die Vertretung der Staatsanwälte in Nordrhein-Westfalen, die wirft dem Land vor, ihnen nicht ausreichend Homeoffice zu ermöglichen. Woran mag das denn da liegen? So, ich als Laie denke so an Dokumente. Urteile können ja auch nur in gemeinsamer Beratung gefällt werden. Banken nehme ich an, da wird das auch nicht so leicht sein.
Da gibt es ganz viele praktische Probleme. Das geht wahrscheinlich schon los damit, dass viele Akten noch nicht digital geführt werden, bei Gericht und auch in der Staatsanwaltschaft. Da gibt es gerade in der Staatsanwaltschaft auch sehr viele Verfahren, die erhebliche Dokumente haben. Über Kisten von Papier kann man da sprechen. Das alles zu digitalisieren ist tatsächlich rein faktisch sehr schwierig. Das ist der erste Punkt, die Digitalisierung, das alles nach Hause mitzunehmen, ist wahrscheinlich faktisch unmöglich. Und natürlich ist es auch so, wie Sie sagen, gerade Strafgerichte sind häufig in Kammern besetzt. In Kammern wird verhandelt und gemeinsam entschieden. Die müssen aber auch zusätzlich sich um die Sicherheit bemühen. Da muss klar sein, dass es nichts nach außen dringt. Und wenn man nun versucht, die Beratung auf einen digitalen Raum zu übertragen, dann haben da sehr viele auch Sicherheitsbedenken, sodass in der Justiz tatsächlich sowohl die rechtlichen wie auch die faktischen Möglichkeiten fehlen.
Dann müssen wir doch dieses Stichwort jetzt hier an der Stelle noch mal kurz vertiefen. Frau Rump, Digitalisierung und auch Herr Kunzmann, Digitalisierung, da kann man jetzt wahrscheinlich nicht viel aufholen, sondern muss nehmen, was man hat gerade.
Also das Thema Digitalisierung, wir haben in den letzten 10, 11 Monaten einen solchen Digitalisierungsschub hingelegt. Wenn ich ganz ehrlich sein soll, das habe ich vor der Corona-Krise gar nicht so gesehen, dass wir da überhaupt da wirklich so einen Rückenwind bekommen. Natürlich, ich sag mal, wir befinden uns in einer digitalen Transformation nun nicht erst seit gestern. Aber man hat sehr deutlich gesehen, es gab bestimmte Bereiche, da hat das vor der Corona-Krise richtig gegriffen und da ist auch was passiert, aber im Großen und Ganzen tatsächlich eher weniger. Und alleine schon die erste Homeoffice-Welle, die wir hatten, hat dazu geführt, dass einfach sehr, sehr viele Arbeitgeber ihre Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen dort, wo das möglich war, tatsächlich ins Homeoffice geschickt hat. Und in diesen Unternehmen, und man muss in der Tat sagen, auch in der öffentlichen Verwaltung, wenn ich das mal so sagen darf, hat dazu geführt, dass man ganz schnell erstens versucht hat, an der Technik zu arbeiten und ganz schnell auch versucht hat, quasi eher papierlos zu werden, Prozesse letztendlich umzugestalten, Menschen auch zu befähigen, in dieser Welt auch unterwegs zu sein. Bei aller Zoom-Fatigue, die drücken wir jetzt kurz mal zur Seite, ne? Ich glaube, da ist unglaublich viel passiert. Was wir allerdings jetzt sehen, also hat etwas mit Digitalisierung wirklich stattgefunden. Was wir allerdings jetzt sehen, ist, dass natürlich an der einen oder anderen Stelle die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auch jetzt langsam etwas müde geworden sind, was diese Thematik betrifft. Aber nichtsdestotrotz, und wenn ich gerade das höre aus dem juristischen Bereich, dann denke ich mir, okay, aber nichtsdestotrotz wird auch die Corona-Krise, ist jetzt meine, obwohl ich keine Juristin bin, das muss ich ganz deutlich sagen, also ich bin jetzt da eher fachfremd, aber wenn ich das von außen betrachte, wird auch in der Juristerei dieses Thema der digitalen Transformation, der E-Akten, der Prozesse, die dann zunehmend digitalisiert werden, bis hin zu der Thematik auch Verhandlungen auf Distanz vielleicht führen zu können, das wird natürlich auch Einzug halten. Das wird uns, ich glaube, da werden wir gar nicht umhin kommen.
Herr Kunzmann, wenn digital das Büro einzieht, ja, ich ziehe mich zurück. Nehmen Sie bitte Ihren Faden, Frau Kettner.
Ich möchte das bestätigen. Also, dass sich in dem letzten Jahr sehr viel getan hat, auch im Justizbereich, das kann man überhaupt nicht verneinen. Tatsächlich gibt es jetzt einige Gerichte, die komplett auf digitale Akten umgeschaltet haben. Auch ich reiche meine Schriftsätze eigentlich, ich glaube, zu 99% bei Gericht jetzt nur noch über ein digitales Postfach ein. Da hat sich tatsächlich viel geändert. Herr Hubert, Sie hatten nach der Staatsanwaltschaft gefragt. Da ist es eben, glaube ich, besonders schwierig, weil teilweise der Umfang der Akten erheblich ist. Und damit wird das einfach schwieriger. Aber ich gebe Ihnen recht, Frau Rump, es hat sich viel getan. Und ich glaube, dass sich auch in Zukunft noch sehr viel mehr tun wird und Corona insofern vielleicht auch einen positiven Effekt hatte.
Herr Kunzmann vom DGB im Südwesten, hier schreibt uns die Hörerin Frau Neuers, durch Homeoffice verschmelzen Privates und Arbeit, dadurch haben wir das, was in manchen asiatischen Ländern es schon gibt, Auflösung der Privatsphäre. Ja, wann fällt denn jetzt der Hammer zu Hause? Sie sind ja erstmal raus als Verbände, das ist jetzt zwar irgendwie über Arbeitsschutz in Kraft getreten, aber zum Beispiel ja auch der Chef, Bundeschef, DGB-Chef Rainer Hoffmann sagt heute in der Neuen Osnabrücker Zeitung, ist ja überhaupt nichts geregelt, was die Arbeitszeitenerfassung angeht, unbezahlte Überstunden, er spricht sogar von Lohndiebstahl, der droht.
Ja gut, erstmal müssen wir feststellen, dass wir schon seither ca. 1 Milliarde Überstunden haben, die nicht bezahlt werden. Also vor der Pandemie war das schon so, wo es die Vertrauensarbeitszeit gibt, wo ja Arbeitszeit einfach verfällt, wenn das Arbeitszeitkonto im Betrieb überschritten wurde. Also das ist ein Phänomen, das wir schon seither haben. Und die Gefahr besteht natürlich im digitalen Arbeiten und im Homeoffice natürlich ganz extrem. Denn wer kontrolliert, dass das Arbeitszeitgesetz mit Ruhenszeit, mit Pausenzeiten eingehalten wird? Die Frau Professorin Rump hatte das gesagt. Wir reden von einer Videokonferenz zur nächsten, ohne eine Pause zu haben. Die Regeneration findet da nicht mehr statt. Und das sind genau die Probleme, die natürlich auch dort stattfinden. Ich denke auch in der Frage der Kindererziehung, der Familie. Ja, wenn ich dann abends noch eine Videobotschaft mit USA machen muss, das sind alles Dinge, wo sehr belastend sind. Und da haben wir heute wenig Regelungen. Es gelten wohl Schutzgesetze, aber Gesetze haben nur Wirkung dann, wenn sie auch überwacht werden. Und da sind wir wieder beim Arbeits- und Gesundheitsschutz, dass wir zu wenig Personal in den Ämtern haben, die auch dort betreuen und unterstützen.
Hauptsache daheim, wie das Homeoffice-Angebot unser Arbeitsleben verändert. Unser Thema heute hier bei Campus und Karriere im Deutschlandfunk. Sie können sich einschalten unter 00800 4464 4464. Die Nummer, wenn Sie sich einschalten wollen in unserer Campus-Sendung über Hauptsache daheim, wie das Homeoffice-Angebot unser Arbeitsleben verändert. Mit den Gästen Eva Kettner, Fachanwältin für Arbeitsrecht in der Kanzlei Heuking in Hamburg, Jutta Rump, Professorin für allgemeine Betriebswirtschaftslehre an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen und Martin Kunzmann, DGB-Landesvorsitzender Baden-Württemberg. Leute, die ein Handwerk ausüben müssen, die gehen in die Räume und die restaurieren doch vor Ort. Da kommt doch die Arbeit nicht zu den Leuten, sondern die Leute gehen zur Arbeit hin. Das ist für Sie ganz klar zu trennen, Herr Kunzmann, dass das nicht geht. Das war hier eine Anfrage von Frau Nolte.
Ja, wir haben Arbeitsplätze, da ist einfach nicht möglich, im Homeoffice zu arbeiten. Da gehört das Handwerk sehr stark natürlich dazu, aber auch andere Arbeitsplätze, die Beschäftigte am Band arbeiten, andere Maschine im Maschinenbau. Das ist ja alles klar, dass dort eine Präsenz stattfinden muss. Das sage ich jetzt einmal so offen, hat mich auch ein Stück weit gestört, dass man diese Woche jetzt rein nur über Homeoffice geredet hat, das so ein riesen Hype war. Aber wir müssen aufpassen, dass wir die Beschäftigte auch mitnehmen, wo es nicht möglich ist, dass sie ins Homeoffice gehen. Das ist natürlich ganz wichtig, denn wenn wir dort eine Spaltung in der Belegschaft hinbekommen, für diejenigen, die das Risiko zur Arbeit nicht haben, nicht in den Zug müssen, aber die andere müssen oder in der Gruppe am Arbeitsplatz arbeiten müssen, da müssen wir aufpassen, dass wir die Belegschaft zusammenhalten. Das ist ganz, ganz wichtig. Und deshalb, denke ich, müssen wir darauf achten, dass diese Verordnung, die ja verabschiedet wurde von Hubertus Heil, dass die nicht auf Homeoffice nur ausgerichtet ist, sondern wie verhalten wir uns auch im Betrieb, wo man die Abgrenzung nicht hinbekommt, dass Abstand gehalten wird, dass der Arbeitgeber die FFP2-Maske stellen muss. Das sind alles Themen, die ja ebenfalls mit in dieser Verordnung drin sind.
Und neu ist da ja pro Person 10 Quadratmeter. Das kann man sich merken, hinter die Ohren schreiben. Genau. Herr Evers Neu fragt an, wir hätten gerne eine Zahl. Wie viele Leute haben denn Homeoffice in Deutschland? Was schätzt denn da der DGB?
Also da gibt es natürlich unterschiedliche Meinungen oder Zahlen. Ich glaube, das hat man da gar nicht so richtig erfassen können. Aber von uns, also ich würde mal so schätzen, dass gut 40% der Beschäftigten schon auch im Homeoffice arbeiten können. Aber ich sage nicht, wir dürfen das nicht als Verpflichtung sehen, sondern ich sage, Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer müssen die Chance haben zu entscheiden, ob sie ein Homeoffice wollen oder nicht. Aber was auch für mich wichtig ist, wenn mal jemand entschieden hat, ein Homeoffice, dass er auch die Chance wieder hat, zurück an der Arbeitsplatz, im Betrieb oder in die Verwaltung.
Ich begrüße unsere erste Hörerin aus Baden-Baden, Daniela Mohr. Hallo, Sie haben eine Anmerkung zum Homeoffice.
Ja, hallo in die Runde. Mir ging es um das Thema vorhin, das genannt wurde wegen der Erschöpfung bei den vielen Konferenzen per Videoschalter und so weiter. Da der Mensch ja so ein intelligentes, anpassungsfähiges Wesen ist, wäre es doch vielleicht auch schön, so eine Art Planungskultur bei den Planungen der Videokonferenzen einzuführen, so was wie eine Plauderminute oder eine Flurfunkminute am Ende der Konferenz und vielleicht auch die Sitzungen oder die Schalten entsprechend zu planen, dass es nicht wie bisher, wie meiner Erfahrung nach üblich war, so eine volle Stundenplanung immer war, sondern dass es vielleicht auch mal um 10.15 Uhr bis 12 Uhr beginnt und die Dauer eben dann eine Dreiviertelstunde ist oder dass es eben von, was weiß ich, 12.30 Uhr bis 14.30 Uhr ist, wenn die vorangegangene Sitzung oder Konferenz schon um 12 Uhr geendet hat, dass da einfach auch Puffer eingebaut wird. Das ist etwas, was jeder für sich oder auch die Einladenden zu den Konferenzen im Vorfeld schon beachten kann.
Die Frau Mohr hat viele Zeiträume jetzt schon angesprochen, Frau Rump. Und bei Ihnen in Ihrer Praxis als Dozentin, als Professorin an Ihrer Hochschule, dann kommt da ja sogar dann noch der Abendtalk dazu. Erzählen Sie mal ein bisschen, wie so ein Seminartag aussieht, der früher ja ganz klar 8 Stunden bedeutete vor Ort im Hörsaal.
Ja, also das ist in der Tat so, hat ganz, ganz viel bei uns in Bewegung gesetzt, muss ich dazu sagen. Ich habe Vorlesungen bzw. Veranstaltungen, die in der Regel um das Thema Zukunft der Arbeitswelt gehen. Und da kann man bei dem Thema nur bedingt diese 90 Minuten machen, also auch in der alten Welt. So habe ich im Prinzip schon seit Jahren immer so Tagesveranstaltungen. Und ich sag mal, wenn man so mit den Studierenden 6 bis 8 Stunden in einem Raum ist, dann kann man viele Workshops machen. Und das geht jetzt natürlich nur bedingt. Also die Überlegung war dann, als wir quasi in die virtuelle Lehre hineingegangen sind, mache ich jetzt 8 Stunden im virtuellen Raum mit meinen Studierenden. Und dann habe ich gedacht, das hält keiner von uns aus. Und aufgrund auch der Erfahrungen jetzt in der Studie mit Zoom-Müdigkeit sind wir jetzt zu folgendem Muster gekommen. Wir machen 3 Zeitslots à 60 Minuten. Nach jedem Zeitslot von 60 Minuten gibt es 15 Minuten Pause, dann kommen die nächsten 60 Minuten, dann gibt es wieder 15 Minuten Pause und dann wieder 60 Minuten und dann ist der Tag aber auch beendet. Also wir machen keine 8 Stunden und jede Stunde hat ein Thema. Parallel dazu gibt es dann im Netz runterladbar für die Studierenden, damit sie sich darauf vorbereiten können, Dokumente, Videos, Podcasts, Verlinkungen, also ein ganzes Potpourri von unterschiedlichen, wir nennen das so Wissenskonserven, die kann man sich runterladen, die kann man sich anhören, anlesen, auch immer mal wieder. Also es hat auch einen Vorteil dahingehend, dass Sie, wenn Sie nämlich im Hörsaal sitzen und dann sagt der Dozent oder die Dozentin was, dann müssen Sie zu dieser Minute zuhören und Sie müssen sich es auch dann merken. Und so können Sie sich durch diese Form der Konserve immer wieder quasi anhören bzw. anschauen. Das ist der erste Vorteil. Und das Zweite, was wir dann machen, ist, so wochenweise gibt es dann abends zu jeweils einem bestimmten Themenfeld auch sogenannte Abendtalks. Das sind nochmal Angebote, die biete ich zumindest an, dass die Studierenden zu bestimmten Themenfeldern nochmal in der Tiefe diskutieren können zwischen 18 und 19 Uhr mit mir.
Nach Frau Mohr aus Baden-Baden hat Herr Landefeld aus dem Landkreis München die 008 00 44 64 44 64 angerufen. Können Sie damit was anfangen? Sie sind ja nun ein Chef einer nicht so kleinen Gruppe.
Genau. Hallo zusammen. Also ja, ich kann damit tatsächlich sehr viel anfangen, weil das auch den Alltag widerspiegelt, dem ich jetzt konfrontiert bin. Vielleicht einfach in die Runde rein, damit Sie einordnen können, wo ich jetzt herkomme. Ich arbeite in der Unternehmensberatung. Das heißt, für uns das Wesentliche ist, wir wollen mit dem Kunden zusammen herausfordernde Probleme lösen. Und das heißt, das ist sehr persönlich. Da geht es wirklich um Dinge, die dann auch jeden Einzelnen bei unserem Kunden beschäftigen. Vor Corona war das sehr einfach. Da waren wir halt vor Ort und haben zusammen jeden Tag die Herausforderungen angegangen. Und jetzt mit dem Switch rein geht das alles nicht mehr. Das heißt, wir sind komplett virtuell, sowohl mit dem Kunden als auch meine Mitarbeiter und ich. Das sind jetzt momentan ungefähr 25 und ich habe auch ein paar Gruppenleiter mit drin. Das heißt, dieses Persönliche ist komplett weg. Und die Frage, wie gehen wir denn damit um? Das hat uns jetzt auch die letzten bald 12 Monate ganz extrem beschäftigt. Und wir haben jetzt für uns auch wirklich versucht zu sagen, es gibt inhaltliche Arbeit. Die müssen wir machen, die müssen wir erledigen. Wir müssen uns aber auch Zeit nehmen, um persönlich zu sprechen. Und das, was ich jetzt dann auch mitgenommen habe, ist, den Telefonhörer tatsächlich in die Hand zu nehmen, zu sagen, naja, um 18 Uhr ist Schluss mit Meetings, wo inhaltlich gearbeitet wird. Und danach telefoniert man halt. Oder man hat nochmal tatsächlich eine Zoom-Session, wo man per Video einfach miteinander spricht. Und dann aber auch persönliche Nähe auch versucht zuzulassen. Und das ist dann halt so ein Stückchen auch die Herausforderung, da das auch zuzulassen. Weil es ja wirklich anders ist, als wenn man persönlich da mit den Menschen unterwegs ist.
Vielleicht ist Ihr Business nicht gerade die Domäne des DGB, aber was ist denn, Herr Kunzmann, wenn Sie 18 Uhr, dann geht es jetzt anders weiter mit der Arbeit hören?
Ich möchte vielleicht mal verabschieden. Ich bin ja auch Vorgesetzter im Prinzip von 40 Beschäftigten hier bei mir in der Bezirksverwaltung. Ich habe auch einen Lernprozess mit der digitalen Form natürlich machen müssen. Und wir müssen natürlich auch beachten, jetzt gerade hier bei uns beim DGB, wir machen montags eine Runde, alle Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter, eine Videokonferenz, die geht eine Stunde, eine Viertelstunde. Aber wir sind halt bestimmte Termine bestimmen wir halt nicht selber, meine Kolleginnen und Kollegen. Da kommen die Ministerien, legen einen Termin fest, da legt ein anderer Verband einen Termin fest, die Landesregierung, die Wirtschaftsministerin, Justiz, was auch immer. Da gebe ich natürlich viele Beschäftigte einfach auch Freiheit, irgendwann mal die Pause zu machen. Die müssen es selbstbestimmt machen. Da lege ich auch große Wert darauf. Und unsere Arbeit ist natürlich auch so. Wir haben die Gestaltungsmöglichkeit, dass auch nach 18 Uhr, wenn es Veranstaltungen gibt, die jetzt natürlich über digital stattfinden, Podiumsdiskussionen. Wir laden auch ein, abends Kolleginnen und Kollegen an Podiumsdiskussionen zu Themen teilzunehmen. Und das ist also rein im Arbeitszeitgesetz noch drin. Wir verteilen die Arbeitszeit und von daher kriegen wir das ganz gut geregelt.
Frau Rump, Herr Landefeld sprach so ein bisschen auch, plaudert aus dem Nähkästchen und es klang so, dass die Altkunden vielleicht, der Kontakt zu denen zumindest, einen großen Vorteil haben. Jetzt die neue Akquise, wie läuft denn das, wenn man sich noch gar nicht kennt oder zum Beispiel jetzt in der Schweiz, Sie sind jetzt so ein bisschen vorneweg mit dem Homeoffice, da rücken jetzt auch 5000 Rekruten vom Militär erstmal ins Homeoffice ein. Also das nimmt ja jetzt unvorstellbare neue Facetten an. Wie gehe ich da um, wenn das wirklich neu ist und man kennt das Team nicht?
Das ist eine ganz spannende Frage. Also da würde ich auch gerne aus dem Nähkästchen ein bisschen plaudern. Wir also im Institut arbeiten seit 19 Jahren in dieser Welt, die wir jetzt gerade hier kennenlernen. Also das heißt, ich habe vor 19 Jahren, als ich das Institut in der Hochschule gegründet habe, meinen Mitarbeitern und Mitarbeitern freigestellt, selbst zu entscheiden, wann und wo sie arbeiten. Ich habe das bewusst getan, weil im Jahre 2000 habe ich einen Artikel gelesen, dass wir im Jahr 2015 sehr stark virtuell arbeiten würden. Dann habe ich im Jahre 2000 gedacht, so nach dem Motto, alles klar, dann probieren wir das aus, wenn das Institut gegründet wird. Und seit dieser Zeit praktiziere ich das. Und ich muss Ihnen ganz offen sagen, haben Sie mal versucht, jemanden einzuarbeiten, wenn die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und ich überall sind, nur nicht an einem Ort zur gleichen Zeit? Also ich meine, das ist schon schwierig, ne? Und da haben wir wirklich unglaublich viele Jahre auch experimentiert und haben jetzt so eine Art, wir nennen das so einen Onboarding-Prozess, also einen Prozess, wie man quasi fremde Leute in das Team integriert, wenn man virtuell quasi arbeitet und wenn man nicht gemeinsam in einem Raum ist, um auch so etwas wie ein Teamgeist, wie ein Teamspirit zu entwickeln. Also das eine ist ja in der Tat, und das kann man in der Tat, mit Kunden können wir das auch spielen. Also ich spiele es jetzt gerade mal durch mit Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die neu ins Team reinkommen. Also die Frage ist, wie schaffen wir, denjenigen und diejenige reinzuholen ins Team? Das ist das eine. Aber was ich viel herausfordernder finde, ist, wie schaffe ich dann tatsächlich auch einen Teamgeist hin? Und das ist ja natürlich schön, das funktioniert jetzt übrigens wunderbar, weil wir uns alle kennen, jetzt innerhalb dieser Corona-Pandemie. Also alle, die jetzt quasi in dieser virtuellen Welt gerade zusammenarbeiten. Die meisten von uns, wir kennen uns sehr gut, wir kennen die Eigenheiten des jeweils anderen. Wunderbar. Aber wenn jetzt jemand Neues hineinkommt und jetzt gehen wir mal in eine Welt jenseits der Corona-Pandemie, jemand wird quasi dann in ein solches virtuelles Team hineinkommen, dann ist das eine andere Thematik. Und die große Gefahr ist auch vor diesem Hintergrund, dass irgendwann dieser Teamgeist kippt und wir zu einer Söldnermentalität quasi abdriften. Und dann wird es wirklich gefährlich. Und das Gleiche können Sie jetzt auch auf den Kunden übertragen. Also da würde ich dem Herrn, der gerade darüber gesprochen hat, der redet mir wirklich aus dem Herzen. Wie kriege ich eine Beziehung zum Kunden hin, die durch Vertrauen gekennzeichnet ist? Das ist dann ja nochmal eine andere Dimension. Und da sieht man tatsächlich, ob man auch diese, wir nennen das Empathie, also wenn man diese Sozialkompetenz auch hat und diese Mentalität auch hat, dass man Menschen überzeugt von sich selbst und dem eigenen Team, der außerhalb des Unternehmens steht und der sagt, wow, die Frau Rump und ihr Team, die machen eine super Arbeit, zu der habe ich Vertrauen. Und das auf einer virtuellen Basis. Ich glaube, das ist eine der größten Königsdisziplinen, die wir überhaupt haben.
Denn es muss ja auch noch Produktivität bei rauskommen bei der ganzen Übung gerade. Ich wechsle mal von Herrn Ladefeld hin zu Frau Richaud aus Hamburg. Willkommen in der Runde. Wir weiten mal jetzt, glaube ich, auch ein bisschen das Thema vom Homeoffice zum Homeschooling. Hallo Frau Richaud.
Ja, hallo. Erstmal vielen Dank für die Sendung und die wertvollen Beiträge. Ich habe zwei Fragen, die ich gerne in die Runde stellen möchte. Die richten sich auch gerade an die Frau Rump, die offensichtlich als Professorin da sehr schöne Möglichkeiten gefunden hat, auch Pausen einzubauen bei, ich sag mal, der ganzen digitalen Kommunikation und dem Unterricht. Also ich selber bin Unternehmerin, stecke gerade auch in Weiterbildungsmaßnahmen und habe eine Tochter, die auf ein Gymnasium hier in Hamburg-Othmarschen geht, die von Homeschooling betroffen ist. Die erste Frage, die ich habe, ist, wie kann ich ihr denn vorleben, wie man sinnvoll diese Pausen nutzt, die es sicherlich in ihrem Homeschooling auch gibt, wenn ich selber in Konferenzen stecke. Also ich nutze die Pausen so, dass ich dann wirklich mal auf den Balkon gehe und einfach mal meinen Blick in die Ferne richte oder einfach mal eine Runde um den Block gehe, um mich körperlich zu betätigen. Das ist aber tatsächlich so ein bisschen schwierig, wenn meine Tochter zeitgleich in irgendwelchen Konferenzen steckt. Das wäre meine erste Frage. Wie kann ich da ein gutes digitales Vorbild sein? Das zweite Thema, was ich habe, ist, wenn die WLAN-Netze überlastet sind, aus welchen Gründen auch immer, kann auch mangelnder Breitbandausbau hier in der Metropolregion Hamburg sein. Und mein Kind, was ja zur Schulpflicht angehalten ist, an den Konferenzen nicht teilnehmen kann, weil wir aus dem WLAN geknallt sind. Ich von den Lehrkräften dann eben nur höre, ja, bitte schreiben Sie eine E-Mail, was mir aber dann wiederum schwierig fällt, weil ich ja nicht mehr im WLAN bin. Also gleichzeitig möchte ich nicht, dass meine Tochter ihr schönes, hohes Leistungsniveau verliert, nur dadurch, dass manchmal das WLAN instabil ist. Also da, wie geht man dann mit solchen technischen Problemen um? Das wären meine zwei Fragen.
Ja, die rücken auch in Ihrer Studie ja auch nach vorn, diese technischen Probleme. Frau Rump.
Ja. Ja, also ich würde zuallererst mal auf das Homeschooling zu sprechen kommen. Also wenn quasi Ihre Tochter einen anderen Stundenplan hat und eine andere Taktung hat als Sie, ich glaube, das kann man, glaube ich, nur lösen, indem man, wir nennen das immer so gar Küchentisch-Talks. Also wenn man morgens beim Frühstück sitzt, ein Stück weit sagt, so sieht mein Plan aus und wie sieht dein Plan aus, dass man sozusagen das nebeneinander stellt und dann sagt, okay, ich gehe dann mal raus. Also dass man, was ich damit sagen will, ist Transparenz. Ein Stück weit einfach klar machen, morgens früh beim Frühstück einfach ganz kurz mal durch den Tag durchdiskutieren und gucken, was steht eigentlich an und findet man vielleicht tatsächlich auch einen gemeinsamen Slot, wo man vielleicht gemeinsam um den Block geht oder gemeinsam auf dem Balkon steht oder gemeinsam im Garten letztendlich einen Kaffee oder was auch immer, ein kalt oder ein warm Getränk zu sich nimmt. Das wäre das eine. Das andere wäre, was passiert, wenn das WLAN zusammenbricht. Also ich habe gestern es ist absolut ein Abbild der Situation, die ich gestern hatte. 1:1. Ich weiß nicht, ob Ihnen das auch so gegangen ist, aber gestern hatte ich das Gefühl, wir hatten wieder einen Sonnensturm. Also es ist wieder alles zusammengebrochen. Und für solche Fälle haben wir eine WhatsApp-Gruppe gegründet. Und kommunizieren dann nicht über WLAN, sondern kommunizieren dann schlichtweg quasi über unsere Smartphones.
sozusagen lassen dann kurz die Information, wir sind gerade wieder rausgeflogen, gibt es irgendetwas darüber, könnt ihr mir irgendwas rüberschicken oder können wir das irgendwie auch verschieben als solches? Also mit anderen Worten, Versuch oder auch per Telefon, das ist auch übrigens eine Lösung. Ne? Also wieder auf das gute alte Telefon zurückzukommen, am besten noch eine Festnetznummer, das ist eigentlich. Also mit anderen Worten, die digitale Welt, und das sieht man in der Tat in unseren Zoom-Studien auch immer, Zoom-Fatigue-Studien immer ganz wunderbar. Am Ende des Tages braucht man immer ein Backup. Und das Backup ist nicht selten tatsächlich auch noch ein Backup aus der alten Welt.
Vielen Dank. Die Erläuterungen von Frau Rump an die Frau Rischow. Herr Kunzmann, ganz kurz. Ja.
Also wir stellen das natürlich in Baden-Württemberg auch fest. Wir müssen natürlich versuchen, auch Lehrer zu qualifizieren. In der Frage Digitalisierung ist das natürlich über die Pandemie sehr stark auf uns zugekommen. Selbst die Kultusminister im Bund stellen ja fest, dass man die Frage Digitalisierung in der Schule circa 5 Jahre hinter drei hängen. Deshalb muss jetzt dringend die Schule natürlich eine Ausstattung bekommen. Und wir brauchen stetiges Fort- und Weiterbildung für die Frage der Lehrerinnen und Lehrer. Das ist gar keine Kritik an die Lehrer, sondern das ist ein Thema, was wir unserer Gesellschaft vornehmen müssen. Denn das Bildung ist das Fundament für unsere Gesellschaft. Und von daher ist das Thema Ausbildung, Fort- und Weiterbildung ganz, ganz wichtig. Und da ist auch ein Punkt in der Frage Ausbildung in der dualen Ausbildung, wie auch in der Hochschulausbildung. Dort müssen wir genauso das Thema Digitalisierung nach vorne treiben. Da haben wir immer noch auch in unserer Gesellschaft noch große Defizite.
Ein Hörer, der anonym bleiben möchte, hat uns gemeldet, mein Arbeitgeber versucht, das Homeoffice einzuschränken und trotz der Gefahr, möglichst viele am Firmensitz arbeiten zu lassen. Jetzt Frau Kettner in Hamburg, die Frage an Sie jetzt. Könnten Sie bitte wiederholen, wie ich es dennoch durchsetzen kann oder Ihre Gäste um eine Empfehlung dazu bitten? Das tun wir hiermit. Wiederholen, wie man es durchsetzen kann, das Homeoffice eingerichtet zu bekommen.
Natürlich. Also erstmal ist, glaube ich, die direkte Ansprache gegenüber dem Arbeitgeber das wichtigste Mittel. Aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich sagen, dass die Arbeitgeber auch am Wohl ihrer Arbeitnehmer interessiert sind. Und wenn ich als Arbeitnehmer mit meinem Arbeitgeber direkt spreche, dann zwinge ich ihn auch dazu, seine Gründe offen zu legen. Und vielleicht hat er auch entschieden, dass er bereits viele Maßnahmen getroffen hat. Dann kann ich versuchen, dort zu argumentieren, was vielleicht noch nicht ausreichend ist und warum das Homeoffice doch der richtige Weg wäre. Da bietet gerade die aktuelle politische Diskussion auch erhebliche Argumente. Zum Beispiel, dass ich auf dem Weg zur Arbeit ja schon vielen Menschen begegne. Wenn das nicht hilft, kann ich natürlich in einem zweiten Schritt versuchen, mit dem Betriebsrat zu sprechen und dort die Arbeitnehmerinteressen zu bündeln, damit mehr Kraft in meine Argumente zu legen. Und wenn auch das nicht hilft, dann ist der letzte Weg der zu den Arbeitsschutzbehörden, um dort eben um Hilfe zu bitten. Da gibt es in Hamburg eine Hotline zum Beispiel, die findet man, wenn man digital nach dem Amt für Arbeitsschutz sucht, findet man die Hotline dort direkt und dort wird einem dann eben auch geholfen.
Ich begrüße Tobias Adler in der Leitung. Sie haben auch eine Frage ja zu dem Ganzen, wie man es jetzt nur schafft und wer finanziert denn das Homeoffice? Herr Adler, Ihre Frage bitte.
Einen schönen guten Tag in die Runde. Richtig, genau. Und zwar geht es um Folgendes. In meiner Betriebsvereinbarung ist festgelegt, dass ich ein Anrecht auf 40% der Arbeitszeit im Homeoffice habe. Und zudem ist festgelegt, dass der Arbeitgeber hierzu keine Mittel oder Ausstattung zur Verfügung stellt. Und aufgrund einer arbeitsmedizinischen Stellungnahme der Betriebsärztin wurde entschieden, dass ein elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch dringend erforderlich ist. Und dieser wurde an meiner Arbeitsstätte auch zur Verfügung gestellt. Aufgrund der Pandemie hat der Arbeitgeber nun letztes Jahr das Anrecht auf Homeoffice auf 100% erhöht, uns aber bisher nicht dazu verpflichtet. Und aufgrund des Antrags Vorerlass, einen höhenverstellbaren Schreibtisch leihweise oder teilweise zu Hause zur Verfügung zu stellen, wurde der abgelehnt. Mit der Begründung, dass dies in der Betriebsvereinbarung nicht festgehalten ist. Und meine Frage wäre eben jetzt, ob nach dem Erlass der Arbeitgeber zur Bereitstellung des höhenverstellbaren Schreibtischs verpflichtet ist.
Frau Kettner, kurze Antwort.
Wir wollen eine kurze Antwort von einer Juristin haben.
Ja, weil da steht ja darüber gar nichts drin, denke ich. Also wenn man sie so durchliest. Ich finde dazu keine Spur.
Das ist richtig. In der Corona-Arbeitsschutzverordnung finden sich dazu keine Regelungen. Als Arbeitgeber kann man sich dann natürlich versuchen, darauf zurückzuziehen, dass Gründe entgegenstehen, dieses Angebot nun zu unterbreiten. Und das kann eben auch, so ein betrieblicher Grund kann ja auch sein, dass die Kosten, die damit verbunden wären, überverhältnismäßig wären. Wenn es jetzt konkret um das Beispiel eines höhenverstellbaren Schreibtisches geht, dann ist das möglicherweise teuer. Ich habe keine konkreten Zahlen dazu, was sowas kostet. Als Arbeitgeber würde man aber natürlich auch versuchen, die Arbeitnehmer gleich zu behandeln. Und wenn dann weitere Arbeitnehmer entsprechende gesundheitliche Einschränkungen hat, dann würden die Kosten dort möglicherweise explodieren. Das muss man sich dann aber eben im Einzelfall anschauen, ob das ein Grund wäre, aufgrund dessen die Verpflichtung, ein Homeoffice anzubieten, hier abgelehnt werden kann. Das so pauschal zu beantworten, ist aber natürlich schwierig.
Frau Friebel fragt per E-Mail, wie sieht denn das Ganze versicherungstechnisch aus bezüglich Arbeitsunfällen? Was fällt Ihnen da ein, Frau Kettner?
Das ist im Moment so, dass Sie auch im Homeoffice über Ihre Unfallversicherung versichert wären über den Arbeitgeber vor Unfällen. Allerdings ist das dann auch wieder im Detail schwierig. Grundsätzlich sind Sie bei der Arbeit versichert über die Unfallversicherung. Nun kann man sich aber dann im Detail darüber streiten, ob Sie eigentlich gerade aufgrund der Arbeit unterwegs waren und sich verletzt haben. Oder vielleicht haben Sie dem Postboten die Tür aufgemacht, um ein Paket entgegenzunehmen, sind dabei gestolpert und gestürzt, haben sich den Arm gebrochen. Dann hätte das nichts konkret mit der Arbeit zu tun gehabt. Und dann wäre eben die Unfallversicherung dort nicht verpflichtet, die Kosten zu übernehmen. Das ist dann tatsächlich auch eine Einzelfallfrage.
Vielen Dank. Ich gehe mal von unserem Hörer Herr Adler zu unserem Anrufer Herrn Rasche. Wir haben hier aber nur eine Telefonnotiz von Ihnen. Sie schreiben, Ihre Frau arbeitet in einer Behörde und man stellt ihr frei, ob sie im Homeoffice arbeitet oder nicht. Wenn sie sich morgens in der Plattform anmeldet und es nicht funktioniert, muss sie entweder sofort ihre Sachen packen und ins Büro oder sich den Tag mit Minusstunden aufschreiben. Das kann doch wohl auch nicht sein. Sind solche Dinge, Herr Kunzmann, auch schon bei Ihnen, bei den Betriebsräten aufgelaufen, wo es hakt? Weil man hat ja andererseits so ein bisschen so das Gefühl, ganz, ganz viele Betriebe kriegen das auch hin, dass man alles versucht, damit man mit Kreativität es jetzt doch hinkriegt, dass man so leidlich die Arbeit, die sonst im Großraumbüro klappte, jetzt auch von zu Hause aus schafft.
Also der konkrete Fall ist jetzt bei mir noch nicht aufgeschlagen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Aber klar ist, das Risiko trägt aus meiner Sicht der Arbeitgeber. Und ich sehe da jetzt keine Veranlassung, die Beschäftigten dort in Minusstunde zu drängen. Da hat der Arbeitgeber aus meinem Blickwinkel die Verantwortung. Und auch nochmal zu dem Thema höheverstellbarer Arbeitsplatz. Was wohin? Die Arbeitsmittel müssen natürlich angepasst sein. Und wenn ich Homeoffice mache, dann sage ich, da muss man auch die Beschäftigten im Homeoffice so ausstatten, dass die Gesundheit dort erhalten bleibt.
Ja, vielen Dank für diese Einschätzung an dem Punkt. Merken Sie, Frau Rump, eigentlich auch in den ganzen Abfragen, wie das so ankommt bei denen, die schon länger mitmachen bei der Studie? Kommt das auch manchmal vor, dass man merkt, ich will wieder heimlich ins Büro?
Ja, das kann man schon sehen. Also ich habe jetzt auch irgendwann mal gesagt, dass so ein bisschen die Lust auf dieses Homeoffice durchaus nachgelassen hat im Laufe der letzten Monate. Und das sieht man insbesondere, wenn man September und Dezember bei unserer Studie auch miteinander vergleicht, sieht man das. Irgendwie am Anfang war es schon noch so, dass die Leute gesagt haben, okay, wir probieren das jetzt, wir kennen das eigentlich nicht und das ist vielleicht auch eine ganz schöne Erfahrung oder vielleicht auch ein Abenteuer. Aber irgendwann hat man auch festgestellt, also so diese 100% Homeoffice, das ist schon wirklich anstrengend. Und dann ging es über den Sommer besser mit den Werten und dann sind auch viele wieder ins Büro zurückgekehrt oder haben sich in der Tat auf so eine Mischform eingelassen und fanden die ganz gut und sind damit auch ganz zufrieden gewesen. gewesen und dann sind die Zahlen wieder angestiegen und dass man dann in der Tat gesagt hat, oh, ich gehe jetzt wieder zurück in diese 100%-Lösung, da hat man einfach gemerkt, da war die Luft plötzlich draußen. Und das hat letztendlich die Politik ja auch veranlasst, genau so zu handeln, wie sie jetzt gerade auch handelt. Und ich denke einfach tatsächlich, dass wir ein Stück weit auch jetzt erkannt haben im Laufe der Monate. Und das ist, finde ich, ein gutes Beispiel dafür oder ein guter Erfahrungswert für die, wie es dann weitergeht nach der Pandemie. Dass wir erkannt haben, also diese 100% der totalen Präsenz und die anderen 100% total im Homeoffice, beides ist es nicht mehr. Sondern es kommt wirklich in Zukunft auf gesunde Mischformen an, die allerdings dann auch zunehmend individueller sein müssen. Der ein oder andere wird vielleicht sagen, ich möchte gern einen Tag mal die Woche zu Hause arbeiten. Jemand anders sagt, ich möchte das drei Tage machen. Dann wieder wird einer sagen, okay, ich kann es mir vorstellen, tatsächlich einen ganzen Monat mal zu Hause sein und dann eine Woche im Büro oder umgekehrt. Also ich glaube, die Spielwiese wird in Zukunft sehr viel individueller sein und es wird tatsächlich auch zunehmend zu Mischformen kommen. Und das wird klar.
Frau Kettner, Sie vertreten ja nun überwiegend im Arbeitsrecht die Firmen. Wo tun sich denn da, ein kleiner Punkt auf Momentaufnahme von Ihnen, neue Chancen denn auf für Firmen im Homeoffice? Werben die jetzt auch schon neue Leute dadurch an, die sie sonst nie kriegen konnten?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, dass es in der Diskussion kommt das auch tatsächlich zu kurz. Die Arbeitgeber werden immer in diese Ecke gestellt, dass sie das nicht möchten. Das ist aber nicht so. In meiner Erfahrung ist es eher so, dass auch dort das Homeoffice als Chance gesehen wird. Zum Beispiel bei der Suche nach qualifizierten Arbeitskräften. Wenn man einer Person anbieten kann, für den neuen Job nicht von München nach Hamburg ziehen zu müssen, sondern weiterhin in München leben zu können, dort seinen privaten Schwerpunkt zu haben und dennoch den Arbeitsplatz in Hamburg annehmen zu können über flexible Arbeitszeitmodelle, dann ist das ein ganz großes Mittel und eine ganz große Chance für die Arbeitgeber, dort qualifiziertes Personal zu finden. Das wird auch so angenommen. Bereits bevor es jetzt diese Verordnung gab, haben viele mit ihren Betriebsräten schon entsprechende pandemieunabhängige Möglichkeiten des Homeoffice vereinbart. Und deshalb ist es tatsächlich auch nicht nur ein Arbeitnehmerthema. Ich glaube, dass die Interessen von Arbeitnehmern und Arbeitgebern hier häufig gleich laufen.
Wie das Homeoffice-Angebot unser Arbeitsleben verändert. Gäste waren Eva Kettner, eben gehört, Fachanwältin für Arbeitsrecht in der Kanzlei Heuking aus Hamburg. Jutta Rumm, Professorin für allgemeine Betriebswirtschaftslehre, Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen. Und Martin Kunzmann, DGB-Landesvorsitzender Baden-Württemberg. Danke fürs Mitmachen, sagt Henning Hubert. Nach uns Corso mit Anja Buchmann. Ein Thema, britische Popbands, der Brexit und ihre Reisefähigkeit.